Das ist
Lost on Planet Fashion,
der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hey, hallo.
Das wird die letzte Folge vor der Sommerpause.
Krass, oder?
Ja, jetzt starte ich so hart rein, aber ich wollte es einfach gleich von Anfang an sagen. Wir machen eine kleine Sommerpause.
Du reißt sofort das Pflaster ab.
Ja, aber davor gibt es noch eine wunderbare andere Folge. Diese hier. Und im August geht es dann auf jeden Fall weiter.
Ja, Richtung Ende August.
Ja, schauen wir mal. Das Datum erfahrt ihr dann auf unserem Instagram-Kanal Lost on Planet Fashion. Dort findet ihr auch die Looks zu der heutigen Folge und auch zu den anderen Folgen.
Was ist denn das Thema der heutigen Folge?
Das Thema der heutigen Folge, ich wollte noch dir was erzählen.
Ach so.
Ja.
Ja, dann erzähl doch mal.
Okay, ich war ja früher so in so einem absoluten Sex and the City Fieber.
Mhm.
Und da habe ich ja damals allmögliche Sachen, also zu den Serien, die ich gut fand und auch den Film, die ich gut fand, habe ich mir allmögliche Sachen gekauft.
Ja, du bist ja eine Sammlerin.
Sozusagen.
Von ganz vielen Dingen.
Und ich stand ja auch immer auf Taschen. Und ich habe jetzt zum Beispiel diese Tasche aus Der Teufel trägt Prada, diese braune Tasche, die da auch so thematisiert wird.
Oh Gott, die ist, ich mag die ja überhaupt nicht.
Ich finde die schön, immer noch. Ich finde die immer noch schön. Ich trage sie zwar nie mehr, aber ich finde sie schön, aber ich habe sie viel getragen. Und als Sex and the City der erste Film rauskam, war ich ja auch bei der Premiere. Und da hatte Carrie Bradshaw in einer Szene, nämlich in der, wo sie mit Mr. Big in das potenzielle Apartment geht, wo sie einziehen wollten, hatte sie eine Eiffelturmtasche.
Das ist ein tolles Apartment.
Hatte sie eine Eiffelturmtasche.
Schönes Apartment.
Und neulich, also irgendwie scheinen wir das schon thematisiert haben, ich glaube in Folge 1.
Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen.
Ja, genau. Nämlich meine Kollegin hat jetzt vor kurzem unsere erste Podcast-Folge gehört, also eine meiner Kolleginnen. Und dann hat sie mir nur gesagt, hey, du hast eine Eiffelturmtasche. Und ich so, ja, ich habe die Eiffelturmtasche. Und dann musste ich daran denken, wie ich die damals gekauft habe. Die gab es damals nur bei Pieck und Kloppenburg und ich habe mir übelst Mühe gegeben, dass ich die kriege, weil das war gar nicht so einfach, weil die gab es nicht in jeder Pieck und Kloppenburg-Filiale. Unter anderem in unserer Stadt gab es die nicht.
Mhm.
Und online auch nicht. Und deshalb habe ich irgendwie versucht, die über Connections ranzukriegen. Freundin von mir hat damals bei Pieck und Kloppenburg gearbeitet in Düsseldorf und dort gab es die Tasche. Jedenfalls habe ich über Umwege diese Tasche bekommen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ich würde sagen, es war so um die 100, 120 Euro.
Okay.
Und die hat jedenfalls sogar ein Autogramm von dem Designer Timmy Woods auf der Unterseite. Ein kleines Wow.
Wow.
Ja, und jetzt habe ich so, als meine Kollegin mich danach fragte, habe ich so gedacht, gibt es die Tasche eigentlich irgendwie? Und dann habe ich danach gesucht. Und dann habe ich die bei so verschiedenen Online-Plattformen tatsächlich gefunden. Für um die 1.000 Euro werden die aktuell verkauft.
Krass, oder? Gute Wertanlage eigentlich.
Oh mein Gott, das ist jetzt einfach das Zehnfache von dem Wert, wofür ich sie damals gekauft habe.
Ja,
ist das nicht geil?
Ja doch, das ist mega geil. Aber man muss sie aber auch erstmal verkaufen.
Ja, und das sind aber auch noch ohne Autogramm, die.
Ach so.
Und meine hat ja ein Autogramm.
Ah.
Ja, die waren ganz limitiert damals. Und ich nehme diese Tasche nie. Also die liegt wirklich ja nur im Schrank. Die ist super, in einem super Zustand, weil die halt so klein ist, dass mein Handy nicht reinpasst und noch nie reingepasst hat.
Und du möchtest diese Tasche jetzt gerne veräußern und mir was Schönes dafür kaufen?
Nein.
Ach doch.
Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich sie vielleicht verkaufen sollte und mir eine andere Tasche dafür zu kaufen. Mhm. Also um mir eine andere Tasche dafür zu kaufen.
Mhm.
Aber ich bin so einerseits, naja, ich hänge schon an der Tasche, obwohl ich sie nie benutze, was eigentlich super albern ist. Aber andererseits könnte ich eine andere tolle Tasche dafür haben. Ist das nicht furchtbar?
Du hast immer solche Dilemma.
Ja, na gut. Ich würde sagen, wir starten jetzt in die Folge mit dieser offenen Frage, was jetzt noch mit dieser Tasche passieren wird.
Genau. Ich verrate jetzt mal das Thema, worum es heute geht.
Ja, bitte.
Ja, also wir sprechen heute über die letzte Haute Couture-Saison, die jetzt quasi gerade erst gewesen ist. Und ich habe wie immer drei wunderschöne Designer bzw. Arbeiten von Designern rausgesucht. Und die stelle ich dir vor, beziehungsweise stelle ich sie euch vor. Und ich hoffe, dass ihr und du vor allem ganz viel Spaß damit habt.
Ich freue mich sehr darauf und ich gehe mal davon aus, dass ich Spaß haben werde.
Klar. Ich erkläre mal kurz, was Haute Couture ist. Wir haben ja schon in anderen Folgen das Thema mal ganz kurz angerissen, immer wieder mal. Aber die Haute Couture ist sozusagen die gehobene Mode. Und sie muss aus Paris kommen. Sie muss in Frankreich oder in Paris hergestellt sein. Und es müssen verschiedene Handwerkstechniken angewendet werden. Und vor allem müssen die Kleider zu einem sehr hohen Prozentsatz von Hand genäht werden.
Also gibt es keine Haute Couture Fashion Weeks in Ländern außerhalb von Frankreich? Also in Mailand zum Beispiel oder irgendwo anders?
Ja, / nein. Also, die gibt es nicht. Die dürfen dann nicht Haute Couture heißen. Italiener nennen das Alta Moda. Das ist sozusagen die italienische Version davon. Und zum Beispiel das Unternehmen Fendi oder Dolce & Gabbana oder Versace, die machen ab und an sozusagen auch sogenannte Haute Couture. Aber eben wenn die dann in Italien gezeigt werden und auch in Italien hergestellt werden, dann heißt das Alta Moda.
Aha, wusste ich noch nicht. Ich habe auch Alta Moda noch nie so gehört, wie man Haute Couture gehört hat. Also Haute Couture kennt man ja und hat eine Vorstellung, aber Alta Moda, ich weiß nicht, ob das viele kennen.
Die italienischen Designer, die dürfen auch in Paris und auch in dieser Zeit da zeigen. Die müssen aber unter den gleichen Voraussetzungen sozusagen diese Kleider herstellen lassen. Und es gibt eine Gruppe, das ist das Chambre de Saint-Trigal de La Haute Couture Parisienne
heißt es. Er hat das nicht abgelesen.
Nein, ich habe es nicht abgelesen. Ich habe es jetzt aus meinem Kopf heraus. Und dieses Syndikal, also dieses Syndikat, die setzen sich zusammen und die beratschlagen sozusagen Wochen vorher, bevor die Shows sind, beratschlagen die sich, welche Designer dürfen sozusagen daran teilnehmen. Die müssen sich quasi bewerben und müssen sagen, wir machen wieder eine Show, wollen wieder zeigen. Das ist auch immer wieder mal so, dass das wechselt. Das ist ja auch vor allem eine ganz große Geldsache. Und müssen ja auch diese Voraussetzungen erfüllen und dann zeigen die jedes halbes Jahr quasi. Und die dürfen auch tatsächlich dann auch nur in Paris gezeigt werden.
Und wie heißt das auf der New Yorker Fashion Week?
Da gibt's das nicht.
Aha.
Ist mir jedenfalls nicht bekannt.
Okay.
Es gibt auch immer wieder außerhalb der Haute Couture Zeit sehr schöne Kollektionen, die ebenfalls sehr aufwendig gestaltet sind und die auch diese Richtlinien vielleicht einhalten. Wenn die aber durch dieses Syndikat sozusagen nicht genehmigt sind, dann gehören sie auch nicht dazu. Das Besondere daran ist eben, das hatte ich schon gesagt, sind größtenteils von Hand gefertigt, also auch tatsächlich von Hand genäht, verwenden verschiedene Handwerkstechniken, zum Beispiel die Stickerei, die verwenden zum Beispiel Modisten, also Menschen, die Hüte herstellen oder veredeln das mit Federn. Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Oder vor allem auch, was auch dazu gehört, ist das Thema Schmuck, also handgefertigter, sehr eleganter, teurer Schmuck. Modeschmuck kann das zum Teil sein. Zum Beispiel Chanel ist oftmals Modeschmuck. Aber grundsätzlich geht es auch da darum, dass es sehr luxuriös sein muss. Seit den 1880ern gibt es diesen Begriff Haute Couture. Seit 1927 ist es auch so, dass dieses Syndikal existiert und diese Regeln unumstößlich sind. Das Besondere zudem ist auch noch, dass diese Kleidungsstücke extrem teuer sind. Und ich habe extra nochmal recherchiert. Und da wirst du heute ganz viel Spaß haben, denn ich nenne heute mal ein paar Preise.
Da freue ich mich drauf.
Ja, und ich sage noch was dazu, ist auch so, dass diese Haute Couture-Stücke, die gibt es grundsätzlich eigentlich nur ein einziges Mal. Das heißt, die werden immer nur für eine einzelne Kundin bzw. für einen Kunden hergestellt, was auch eine Besonderheit ist, denn diese Haute Couture gibt es eigentlich mehr oder weniger nur für Damen. Es gibt immer wieder jetzt auch seit ein paar Jahren ein paar Männer-Modestücke, zum Beispiel Balenciaga hat Männer mit dabei und ein paar andere Unternehmen auch, aber grundsätzlich ist es eigentlich eine Damenmode.
Wenn das Stück aber dann nur einmal verfügbar ist, ist es doch klar, dass das so teuer ist.
Ja.
Weil dann ist ja ganz viel Arbeit ja auch dahinter und dann muss sich das natürlich auch finanzieren, als wenn man jetzt ein Stück mehrfach anfertigt.
Genau, ein Beispiel. Die Modenschau läuft. Die Gäste sind eingeladen. Natürlich haben wir ganz viele Influencer und Stars und sowas in der Show drin sitzen. Aber wir haben auch echte Kundinnen sozusagen drin sitzen in dieser Show. Die bekommen dann, die machen vorher einen Termin und bekommen anschließend, schreiben sich eine Liste, bekommen ja auch einen Katalog dazu und dann gehen die zu ihrem Termin nach der Show in den Showroom. Dann sagen die, welche Modelle die gerne angefertigt haben wollen. Und dann gibt es ein Ranking. Und dann dürfen die sagen, okay, ich möchte gerne dieses Teil. Und wenn die sagen, naja, tut uns leid, liebe Kundin XY, da ist nicht ihre, das können sie nicht haben, weil Kundin Z hat das schon vorreserviert und die ist vielleicht schon seit 15 Jahren Stammkundin, dann darf diese Kundin das nicht bekommen. Dann versucht das Unternehmen natürlich nur eine neue Beratung, aber nichtsdestotrotz wird es dann nur für eine Kundin gemacht. Und das wird auch maßangefertigt.
Okay, kurze Gedanken dazu. Ja, oh, das finde ich super heftig. Weil, stell dir mal vor, du bist als erstes jetzt in diesem Raum, ne? Also du hast den ersten Termin, zum Beispiel.
Ja.
Dann entscheidest du dich jetzt für einen Teil und dann die bessere Kundin danach, die 5 Jahre länger da ist oder die mehr Umsatz macht oder was weiß ich, die will dann auch das Teil. Dann kriegt eher die zweite das.
Also die Termine sind sicherlich auch, haben schon ein gewisses Ranking.
Ah, du meinst, die Besseren kriegen zuerst ihren Termin.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also da gibt es natürlich tausende Geheimnisse. Und da gehört natürlich auch so unternehmerisches Geschick und Beratungsgeschick dazu. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass jede Kundin das bekommt, was sie möchte. Dafür sorgen die Unternehmen schon. Aber dennoch ist es so, dass sie das nur einmal bekommen können. Und es muss den Kundinnen natürlich auch mehr oder weniger passen. Das bedeutet, Haute Couture bedeutet nicht nur, dass das Größe 34, 36 etc. sei oder 32 sein muss. Sondern natürlich haben die sehr reichen Kundinnen, beispielsweise bei Dior, bei Chanel, die haben ja natürlich nicht alle nur die Größe 34. Die sind auch deutlich anders proportioniert.
Das ist ja auch verständlich.
Völlig normal.
Ja.
Völlig normal. Für die wird das ja, wie gesagt, handgefertigt und auf ihre Maße direkt angefertigt. Aber wenn der Designer einen Entwurf macht und der hat dann nun mal auf eine gewisse Proportion hingearbeitet, dann ist das natürlich so, dass manche Schnitte einfach nicht mehr funktionieren. Und da wird natürlich entsprechend umberaten und gesagt, lassen Sie uns doch lieber auf Modell 154 gehen. Das wird Ihnen definitiv stehen.
Ich muss trotzdem nochmal sagen,
ja.
Du bist eine Kundin, die so viel Geld hat, dass sie es schafft, einen Termin bei einem Modehaus zu machen. Mhm. Und da, ich will jetzt nicht super vorverurteilt sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt viel, viel Geld und ich bin jetzt bereit, das auszugeben für ein Haute Couture-Stück. Und dann komme ich da hin und denke, ja, ich bin ja reich. Und dann sagen die, naja, aber das Stück ist eigentlich jetzt schon für jemand Besseres reserviert, ne? Mhm. Also so werden sie es nicht sagen, aber das ist doch auch schon richtig. Also da kommt man sich doch bestimmt auch nicht gerade gut vor.
Es ist ein Klassenkampf, definitiv.
Das ist aber, also wow. Gut, ja. Das ist eine ganz andere Welt und das merkt man jetzt gerade wieder, aber
was glaubst du denn, was mit so einem Haute Couture-Kleidungsstück passiert, wenn die Kunde das kauft?
Wie meinst du, wenn sie es kauft? Also ja. In dem Moment, wo sie es kauft?
Es wird angefertigt und dann
wird ihr das geliefert.
Genau, das wird ihr geliefert. Meistens ist es tatsächlich auch so, dass entweder hat die Kunde die Möglichkeit, das direkt im Atelier abzuholen. Aber in allen meisten Fällen ist es natürlich so, die Anfertigung dauert ein paar Wochen. Und dann wird der Kundin das geliefert und es kommt eine Schneiderin mit oder ein Schneider und oder jemand anders von dem Unternehmen und dann werden natürlich nochmal Anpassungen gemacht. Aber was glaubst du, was dann damit passiert?
Dann hängen sie sich in ihren furchtbar großen, beleuchteten, begehbaren Kleiderschrank oder wird eine Kleiderpuppe angezogen und dann stellen die sich das irgendwo in ihren Haus. Oh Gott, jetzt guckst du mich an.
Nein, erzähl mal weiter. Na, ich bin gespannt, was du denkst, was damit passiert.
Na, und dann hängt es da in dem Haus und dann würde ich denken, dass entweder wird es nie getragen oder wenn es getragen wird, dann wird es vielleicht einmal getragen zu so einer krassen Veranstaltung. Kommt natürlich auf die Kundinnen an. Aber ich kann mir vorstellen, es wird vielleicht einmal getragen zu einer krassen Veranstaltung und dann nie mehr.
Ja, ganz genau. In allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, das Kleidungsstück wird ein einziges Mal ausgeführt.
Man muss ja sagen, also wir haben ja gesagt, wir wollen über Themen wie Nachhaltigkeit und Co. nicht reden.
Naja, wir reden schon vielleicht mal drüber.
Ja, aber es soll nicht unser Hauptfokus sein, weil unser Hauptfokus natürlich ein anderer ist. Auch das Thema Konsum und so weiter soll eigentlich eher kein großes Thema bei uns sein. Mhm. Es soll wirklich ja um die Mode gehen. Jedoch muss man mal sagen, dass es viel Arbeit und Leidenschaft dahinter steckt zwischen so einer Anfertigung von so einem exklusiven Teil. Und das finde ich super schade, warum das nur einmal angezogen werden soll. Man bezahlt viel Geld dafür. Leute haben sich wirklich viel Mühe gegeben, von der ersten Skizze bis hin zu, ich kann es dann anziehen, alle, die damit dann irgendwie zu tun hatten. Und dann trägst du das einmal. Boah.
Ich erzähle dir jetzt noch was.
Findest du es nicht?
Doch, das ist absolut krass. Das ist absolut krass. Aber was ich dir jetzt noch erzähle, ist noch vielleicht teilweise krasser.
Ja.
Es gibt Haute Couture und nicht nur, ich rede nicht nur von Einzelteilen, also nicht nur von einem Stücken, sondern von ganzen Kollektionen, beziehungsweise von Designerphilosophien, die fertigen diese Kleidungsstücke für Museen und Galerien an. Immer und immer wieder. Die sind beinahe nie für Kundinnen gemacht. Was sagst du dazu?
Ich weiß es nicht. Also manche Sachen sind vielleicht auch so krass, dass man die eher nicht anziehen kann. Und dann ist es eher so eine Art Kunstobjekt. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass man das dann in ein Museum stellt, wo viele Leute das anschauen können und Freude daran haben. Weil ich sag mal so, sehr, sehr viele Menschen können sich das einfach nicht leisten. Und dann kann man aber das trotzdem anschauen und beeindruckt davon sein und sich daran erfreuen. Das war ja nichts anderes, als wir mal in Paris waren in der Dior-Ausstellung. Mhm. Da haben wir ja auch sehr viele Kleidung angeschaut. Gut, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die getragen wurde oder nicht oder was da vielleicht nicht getragen wurde. Aber da sind wir auch in der Zeit, als wir dort waren, in diese Welt von Dior eingetaucht und hatten uns daran erfreut. Und aus dem Aspekt her finde ich das okay, wenn man das für ein Museum ausstellt.
Okay, cool. Ich würde jetzt dir den ersten Look unseres ersten Couture-Designers zeigen. Ich sage Designer. Es geht um den eigentlichen Herrenschneider Tom Brown. Und Tom Brown ist Amerikaner. Und der hat 1997 in der Verkaufsabteilung bei Armani begonnen, in Armani USA. War sehr unzufrieden, hatte auch wenig Geld, hat aber so hobbymäßig dann angefangen, sich so auszudrücken in Mode und hat 2001 eine kleine Herrenkollektion geschneidert mit 4 Looks und hat die vervielfältigt, also hat die mehrmals hergestellt und hat die an Freunde und Bekannte und ja, so Interessierte verkauft. Und dann war lange Ruhe. Dann ist nichts passiert. Und er ist 2007 dann nach New York gezogen und hat dann etwas gemacht. Und zwar hat er angefangen, tatsächlich noch mehr zu produzieren, also selbstständig herzustellen und mehr sich auf diesen Herrenbereich zu fokussieren. Und da er wenig Geld hatte, hat er immer wieder die gleichen Stoffe verwendet, nämlich graue Herrenstoffe aus Wolle, aus feiner Schurwolle und hat sich dem Stil der 50er Jahre und 60er Jahre verschrieben und hat da kurze, knappe Hosen gemacht, hat Anzüge geschnitten, hat ganz viele Westen und ganz viele verschiedene Teile sozusagen entwickelt. Und das wollte niemand kaufen. Ich zeige dir jetzt schon mal den ersten Look der jetzt gelaufenen Haute Couture.
Ohne, dass du mir sagst, was mit Tom Brown weiter passiert ist?
Ich erzähle immer zwischendrin noch ein bisschen was darüber.
Na gut, dann spann mich weiter auf die Folter. Ich gucke mir den ersten Look an.
Genau, ich hatte ja gesagt, ein New Yorker, der ist jetzt aber in Paris offensichtlich. Beziehungsweise ein Amerikaner.
Übrigens denke ich, dass es heute extrem schwer wird, für mich die Looks zu beschreiben. Ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt.
Na mal sehen.
Beginnen wir mit dem ersten Look. Es ist ein weißer, langer Mantel. Bei Stoffen bin ich, glaube ich, heute raus. Ich weiß nicht.
Ich helfe dir.
Okay. Ein weißer, langer Mantel. Und an den Säumen ist überall ein roter, ein weißer und ein dunkelblauer Streifen. Und zwar hat er so einen Kragen wie so ein Blazer und geht bis zu den Knöcheln. Darunter trägt sie ein Blazer, der ganz genauso aussieht, bloß als Blazer. Und, oh mein Gott, diese Tasche, das ist ja cool. Das ist wie eine riesige Trillerpfeife an der goldenen Kette. Also so in Creme-Weiß und so mit umlaufendem Reißverschluss. Und ja, dann hängt eine goldene Kette dran. Und die Schuhe sind auch mega. Das sind, ich weiß nicht, ob es Stiefel sind oder ob es Ankle-Boots sind. Keine Ahnung, aber die haben, schwer zu beschreiben. Also, die Sohle ist unten gerade. Und unter der Sohle ist es wie, als hätte man Stollen dran gemacht, aber aus Metall. Also wie so eine, ich sag mal, zylinderförmigen Stifte, komplett so in Gold. Aber wie Stollen bei Fußballschuhen. Die sind an der geraden Sohle unten dran. Und dann ist ein Schuh draufgesetzt und der sieht aus wie ein Absatzschuh, aber der Absatz fehlt hinten. Das schwebt quasi, der Knöchel in der Luft. Ja, die sind schon sehr beachtlich, diese Schuhe. Und dazu trägt das Model einen weißen Hut. Der ist so ein bisschen an der Seite und hat so eine runde Form. Und auch da haben wir diesen rot-weiß-blauen Streifen, wie eine halbrunde Kugel. Und an diesem Hut sind goldene, wie ein goldene Äste mit goldenen Blättern dran, aber so in Kreisformen. Also wie so Kringel, große, wie Ringe, wie große Ringe mit goldenen Blättern dran.
Mhm. Erinnert dich diese Ringe, diese Blätter so in Kopfhöhe, erinnert dich das an etwas?
Soll mich das jetzt an Cäsar erinnern?
Aha, okay, ja, geht so in die Richtung. Genau, es ist ein Ehrenkranz.
Es ist ein Ehrenkranz.
Ja, also den ersten Look hast du sehr gut beschrieben. Genau, dieser weiße Stoff ist ein sogenannter Musselin.
Das habe ich vermutet, dass es Musselin ist. Es sieht nämlich so aus, aber ich wollte mich hier nicht in die Nesseln setzen.
Nein, das ist alles richtig. Und du hast ja auch noch den deutschen Begriff dazu genannt, nämlich Nessel. Der deutsche Begriff dafür ist Nesselstoff.
Wirklich?
Ja, und Nesselstoff.
Das wusste ich natürlich.
Und Nesselstoff ist eigentlich was total Primitives. Das ist nämlich ein ganz einfacher, weißer, unbearbeiteter, veredelter Baumwollstoff, ein ganz simpler Baumwollstoff. Und das ist hier mit Absicht angewendet, denn der Designer Tom Brown verwendet hier diesen Stoff, um Klarheit und Reinheit anzuwenden. Und er nimmt ein Material, was in die Haute Couture eigentlich nur als Muster gilt. Das heißt, man fertigt erstmal ein Muster in diesen Musselin bzw. Nesselstoff her und dann macht man das im Originalstoff. So spart man erstmal Material und kann sozusagen ausprobieren, wie passt die Form, wie passt der Schnitt. Er hat das als Haute Couture-Stoff komplett für die gesamte Kollektion verwendet. Also, da habe ich schon mal dir was vorweggenommen, dass du dann nicht mehr über die Stoffe reden musst in dem Fall. Der rote, der weiße und der blaue Strich sind die Marken. Das ist das Markenzeichen sozusagen.
Ist es, weil er aus Amerika kommt?
Ja, das stimmt. Das kennen wir ja so ein bisschen von Tommy Hilfiger, der hat das auch. Und Ralph Lauren, die haben das auch. Und er hat das ganz besonders, hat auch schon einen Markenstreit gehabt mit Adidas wegen den drei Streifen.
Ach, wirklich?
Ja.
Aber es erinnert mich viel mehr an Tommy Hilfiger als an Adidas.
Stimmt, aber da gab es schon mal einen ganz großen Streit darum. Und die Idee dieser Kollektion, deswegen auch die Trillerpfeife, ist die Olympischen Spiele. Wir hatten ja schon in unserer Folge davor so ein bisschen über das Thema Olympische Spiele geredet. Und er greift das auf. Und unter anderem sind alle Designer angehalten gewesen, die gerade in Paris irgendwelche Modenschauen gezeigt haben, das Thema aufzugreifen. Und
Wer hat das gesagt?
Das ist sozusagen dieses Syndikat. Also es gibt ja mehrere Textilverbände in Frankreich. Und dieses Syndikat hat sozusagen den Designern und Unternehmen empfohlen, greift dieses Thema auf. Weil das für Frankreich eine große Chance ist und alle großen Textilunternehmen versuchen irgendwie daran Geld zu verdienen.
Okay.
Toll, wie du die Schuhe beschrieben hast, denn genau das ist es. Das sind so Stollenschuhe und sollen eben diese Sportlichkeit machen. Und dieses erste Modell, was du beschrieben hast, ist eine Schiedsrichterin.
Deshalb die Trillerpfeife.
Deshalb die Trillerpfeife.
Stimmt.
Die Show ging los, es war ein großer Saal, die Gäste saßen rechts und links und in der Mitte gab es ein Tauziehen. Da waren Models, die alle auch in weiß gekleidet sind und die haben ein kleines Tauziehen sozusagen veranstaltet. Das war so dieser sportliche Gedanke. Und dann kam dieses Modell rein, was du mit diesem Ehrenkranz gerade beschrieben hast.
Die Tasche gefällt mir sehr und die Schuhe gefallen mir auch.
Ja, ist cool, ne?
Hm.
Ich gebe dir mal den zweiten Look.
Aber ich gehöre nicht zu denen, die das kriegen können, weil es kriegt immer nur eine Person. Okay. Es ist ein weißes, langes Kleid. Also es ist eine weiße, durchgehende Knopfleiste und es ist ein bisschen wie bei Brautmode. Die Knöpfe, die sind weiß mit Stoff ummantelt und werden quasi von einem weißen Stoff gehalten. Dem Verschluss, ja. Das Kleid ist fast komplett cremefarben. Fast, weil auf der linken Seite, also wenn ich von vorne drauf gucke, auf der linken Seite, ist es langärmlich und komplett in Creme. Und man sieht so ein bisschen angedeutet an dem Stoff die Brust, auch so ein bisschen die Rippen, also wie so ein Sixpack. Und naja, ich würde sagen, es ist sehr organisch gearbeitet. Also so die Linienführung ist schon sehr organisch, besonders in dem Bereich, im Brustbereich bis zur Hüfte. Und dann haben wir so ein paar Linien. Und dann ist es unten eher so ein bisschen wie Falten. Auf der rechten Seite ist es ab dem Brustbereich nach unten hin dunkelroter Stoff mit Weiß und zwar sehr, sehr fein gearbeitet. Und ich sehe gerade, ich habe rangezoomt, dass es aussieht, wie als wären so ein paar Stabpailletten genäht und die geben die Muster. Und das sieht jetzt dadurch aus, durch diese Farbgebung, als wäre das so ein bisschen wie Fleisch, wie menschliches Fleisch sieht es aus.
Ja.
Und
die Muskelpartie.
Ja, genau. Und die Schuhe sind Schnürstiefel bis zum Knie knapp, auch mit diesen goldenen Stollen. Und das ist nicht wirklich eine Tasche, oder? Aber sie hält was in der Hand, was aussieht wie ein Stab und dann so ein Sticknetz dran.
Ja, ist eine Art Fächer, genau, wie du sagst, mit so einem Stickrahmen.
Ja, genau. Mhm. Das ist der Look.
In der Haute Couture gab es früher so Nummernkärtchen. Die haben die Models mitgetragen. Und hier kommt das so ein bisschen wieder. Da ist das in dieser Form mit diesen Stäben, mit diesem Stickrahmen. Und das ist eigentlich wie so ein Fächer, so etwas Historisches. Das soll das so interpretieren. Das Kleid ist komplett bestickt. Also das, was rot ist, was wie so Muskulatur aussieht, ist komplett bestickt.
Ja.
Das ist super aufwendig und es ist auch wirklich krass, wie viel Detailverliebtheit da drin liegt. Kannst du noch mal kurz die Haare beschreiben?
Aber selbstverständlich. Die Haare sind, ich war mir nicht sicher, ob es ihre echten Haare sind oder ob es eine Perücke ist. Auf jeden Fall sind die weiß-blond und die sind in Strähnchen gemacht und zu so Kringeln geformt. Und zwar sind die sehr eng anliegend am Kopf und alles ist in so Rundungen, Kringeln, eng anliegend am Kopf. Ich glaube, entweder ist es eine Haube oder ist es eine Perücke. Es sind bestimmt nicht die echten Haare.
Ja, das kann durchaus sein. Genau. Hier sieht man aber auch nochmal diesen olympischen Gedanken, beziehungsweise so dieses Historisierende, was wir von diesen griechisch, ja, römisch, antiken so ein bisschen mitfährt. Und was ich auch noch spitze finde, ist vor allem diese Schulterpartie, denn da sieht man das Gefütterte. Also eigentlich sieht man das Innere der Mode.
Das sieht man aber nur auf der einen Seite. Und zwar ja. auf der, wo das nicht so rot-weiß bestickt ist.
Ja, genau.
Und das Detail gefällt mir tatsächlich sehr gut. Also das ist mir gleich ins Auge gefallen, positiv.
Ja, es ist auch so, man sieht diesen Aufbau dieser Mode, die gibt er immer wieder mal so frei. Und er ist generell ein Künstler, das muss man auch tatsächlich so sagen. Er macht ja erst seit 2023, ist er Mitglied in diesem Syndikat dafür, dass er Couture machen darf. Also noch gar nicht so lang. Und er ist sehr gewaltig, was so Schichtungen und das Auflegen und das Mischen von Textilien. Und das aber sehr gekonnt. In ganz vielen Ebenen. Das ist super. Ich habe den Look Nummer 3 für dich.
Das ist der erste Look, der mich richtig gut begeistert. Also nicht, dass mir die anderen nicht gefallen haben, aber das ist der erste, wo ich sage, hier könnte ich verstehen, wenn ich mein Terminkärtchen ausfülle und meine Hand dafür hebe.
Ach so.
Ja, es ist ein Kostüm. Es ist quasi eine kurze Jacke, wieder mit dieser Knopfleiste wie von eben. Auch wieder Creme und dazu ein Bleistiftrock. Nicht ganz bis zum Knöcheln. Auch in Creme und auch wieder mit durchgehender Knopfleiste. Sie ist aber nur zu bis überm Knie, die Knopfleiste. Komplett Creme, wie gesagt, ist der Basisstoff. Es hat einen kleinen Stehkragen. Und dann ist auf dem Stoff, nicht komplett, aber auf jeden Fall im vorderen Bereich, komplett vom Jäckchen, goldene Applikationen drauf. Also wie goldenes Material. Es ist wahrscheinlich komplett golden bestickt mit Stabpailletten, mit Perlen, also mit so kleinen Perlen. Und irgendwie sieht es aus, als würde es funkeln. Am Ärmel ist es dann nur an der Seite, an dem einen Ärmel und an dem anderen Ärmel wahrscheinlich auch. Es ist auch nur eine Schulterpartie komplett bestickt. Und im Rockbereich ist es auch auf der einen Seite nicht so viel und auf der anderen Seite geht es relativ weit runter mit der Bestickung. Und es ist in einem helleren Gold und in einem dunkleren Gold und in der Rockpartie und auch ein bisschen im Oberteil sind auch cremefarbene Pailletten, also die sehr wenig auffallen, weil die Ton und Ton sind mit dem Rock. Genau, und die Stiefel von gerade eben und wieder so ein Fächer, der auch diese goldenen Elemente enthält. Und die Haare wieder so, bloß diesmal in dunkel. Das gefällt mir richtig gut.
Verstehe ich. Habe ich auch gesehen, habe gedacht, der muss mit rein, der Look. Ich freue mich über die Beschreibung des nächsten Looks.
Wenn du das so sagst.
Ja.
Siehe diesen Fächer-Stickrahmen auf dem Kopf. Mhm. Als Hut. Und sie hat ein Kleid an. Komplett mit, also in der Mitte wieder wahrscheinlich eine komplette Knopfleiste. Man sieht es nicht genau. Und bis zur Hüfte ist das Kleid sehr, sehr körperbetont. Und es ist langärmlich. Und bis zu den Ellenbogen ist es sehr körperbetont. Ab den Ellenbogen und ab der Hüfte, also im Grunde ab da, wo die Beine anfangen. Und ich sehe gerade, an dem einen Arm ist es am Ellenbogen und an der anderen geht es schon an der Schulter los. ist das Kleid super ausgestellt. Also wirklich extrem krass ausgestellt. Man sieht nicht die Hände, weil der eine Arm, wie gesagt, ab dem Ellbogen und dann geht es bis zum Boden der Stoff und bei dem anderen geht es schon ab kurz nach der Schulter los und bis zum Boden. Und wie gesagt, ab dem Bereich, wo die Beine anfangen, ist es auch super ausgestellt. Ich beschreibe erst nochmal den körperengen Bereich. Das ist so hautfarben und es ist auch komplett bestickt mit Pailletten, also mit so Stabpailletten. Und das andere ist so creme, wie gesagt, und hat super viele Falten und viel, viel Stoff. Also es ist wie, als würde es da so aufgehen und dann hat es so seine volle Breite. Aber dennoch sieht es nicht übertrieben aus. Also es sieht schon ein bisschen übertrieben aus, aber nicht so unnatürlich. Also es sieht pompös aus, aber nicht auf blöde Weise.
Also es ist halt eine sehr klassische Silhouette eigentlich. Schon fast wie ein Abendkleid, aber dadurch, dass es ja wie so eine Jacke ist, die man zumacht, bricht das auch schon wieder. Und
du findest, das ist eine klassische Silhouette?
Naja, also du hast eine schmale Taille und dann ab Hüfte bekommst du dann so dieses Volumen und wie du schon gesagt hast, ja, es stellt sich so aus. Natürlich diese verrückten großen Ärmel, die sind jetzt eher weniger, aber es sieht sehr elegant aus, weil es
eine sieht super elegant
tolle
aus.
Proportion hat. Und das, was wir jetzt auch schon von den anderen Looks gesehen haben, ein typisches Merkmal auch nochmal von ihm ist diese Asymmetrie. Also nicht immer gleich. Es ist, hat sehr viele verschiedene Proportionen und dann entweder ist es sehr schmal oder es hat sehr, sehr, sehr viel Volumen. Das ist eigentlich auch nochmal etwas Besonderes von Thom Browne. Der wiederum macht ja auch noch ganz viele Herrenmode und er hat eine 10-jährige Liaison gehabt mit der Firma Moncler und hat da die Kollektionsreihe Moncler Gamma Bleu gemacht. Das war quasi nochmal so eine dauerhafte Kollektion, wurde dann irgendwann mal aufgehört damit, aber da kann man vielleicht auch mal nochmal Thom Browne daher kennen, von dieser Gamma Bleu Reihe. Der letzte Look, den zeige ich dir jetzt und bei dem sage ich dir dann einen Preis.
Wie hast du den Preis
recherchiert? Ja, das war echt schwer.
Das ist ein Kleid wieder, was auch sehr körperbetont ist, wieder in Creme-Weiß und wieder mit der Knopfleiste. Wahrscheinlich mit Schulterpolstern, also die Schultern sind sehr ausgeformt, es ist langärmlich und ab den Knien geht es weiter auseinander, also wie so ein Meerjungfrauenschnitt, würde man jetzt sagen. Und oben im Bereich ist es so, als wäre so ein kleines Cape drüber, das aber ein bisschen offen ist, also es ist nicht vorne geschlossen, sondern es ist offen. Der Stoff ist auch wieder wie cremefarbene Spitze auf weiß, aber es glitzert, also wird es wahrscheinlich bestickt sein. Mhm. Und interessant ist aber der Oberbereich. Da geht nämlich hinter der einen Schulter geht es los. Da geht so eine Welle nach oben. Dann geht es unter dem Gesicht lang. Und dann geht eine Welle über die andere Schulter. Aber so geknickt. Also wie als hätte man einen Kreis genommen. Hätte den in der Mitte so eine Seite nach unten und eine nach oben geknickt. Und als hätte man die sich über den Kopf gestülpt. Und da drauf sind quasi dann nochmal Blüten. Und die Blüten sind neben dem Gesicht. Und dann sind da halt noch so dünne Stäbe, die auch so Kreisen geformt sind. Dann ist wie so ein Horn auf der einen Seite, wie so ein geformtes Horn. Alles in Creme. Und ja, es wirkt sehr elegant. Es sind übrigens wieder dieselben Schuhe wie gerade eben. Und wieder mit dem Fächer in der Hand. Es wirkt sehr elegant. Oben wirkt es aber schon fast skulptural, finde ich.
Ja, das hast du sehr schön beschrieben, finde ich. Ich sag dir den Preis. Das ist übrigens noch nicht der letzte Look. Aber ich sag dir jetzt mal den Preis. Es ist ja quasi beinahe komplett bestickt. Es stecken ungefähr 15.000 Arbeitsstunden darin, das zu besticken und zu nähen.
15.000?
15.000 Arbeitsstunden.
Wie viele Leute sind da?
20. Und das höchstwahrscheinlich nicht das Objekt ist, was die Kundin dann kauft. Es wird ja nochmal hergestellt. Muss sie das ja nochmal machen. Also müssen alle Handwerker das ja nochmal tun.
Was passiert denn eigentlich mit dem Originalteil?
Meistens wird es archiviert oder als Leihgabe verwendet. Ganz oft sehen wir nämlich solche Haute-Couture-Teile bei Stars, bei Events. Met Gala zum Beispiel, haben wir das ja schon ganz oft gehabt. Oder Oscar-Verleihung oder Filmfeste in Cannes oder irgendwelche großen Veranstaltungen sehen wir solche Teile immer wieder. Die werden dann verliehen. Da gibt es kleine Abänderungen vielleicht nochmal, aber grundlegend werden die verliehen. Man muss natürlich entsprechend irgendwie reinpassen, ist auch klar. Aber das alles in allem Und wir müssen uns, wie gesagt, vorstellen, die Show muss bezahlt werden, das Modell muss bezahlt werden und dann muss die Produktion des neuen Kleides, also die Neuproduktion, nochmal bezahlt werden. Bei so vielen Arbeitsstunden. Dann kostet hier ein so ein Kleid. Willst du nochmal raten? Na, du platzt ja schon. Na, rat nochmal.
Ja, ich möchte raten.
Na, rat nochmal.
150.000.
Da bist du fast richtig. Da bist du fast richtig. Es sind, um genau zu sein, 228.000 Euro kostet dieses Kleid. So wie wir es hier sehen. Mit den Schuhen. Die Schuhe sind dabei. Und allem drum und dran.
Ach, na, wenn die Schuhe dabei sind.
Ja. Schnäppchen, oder? Mhm. Schnäppchen? Toll. Ich habe vorher noch geschwindelt. Es ist nicht der letzte Look. Einen haben wir schon. Ich habe die ganzen riesigen Mäntel mal weggelassen. Es gab riesige Mäntel mit ganz vielen Schichten. Ich habe mich mal auf die Kleider fokussiert.
Das Model sieht aus, als wäre es schon etwas älter.
Ja.
Diversität mögen wir. Mhm. Es ist ein Kleid. Erstmal ist es auch so ein bisschen Mermaid-Schnitt. Es geht wirklich bis zu den Knien ganz eng. Und erst ab den Knien wird es weit. Mhm. Dann sieht das Kleid unten aus, als wären es im Grunde so 15 cm breite Stoffbahnen. Und die sind verbunden mit Streben, die so von oben nach unten gehen. Und als wären quasi die Stoffbahnen so ringsum und dann wieder ein Stückchen Platz, also ein Zentimeter Platz und dann die nächste Stoffbahn. Und die sind halt verbunden durch Stäbe. Also wie von so einem Corsagenstäben sieht es aus. Das sind verschiedene Weiß- und Cremetöne. Und im Hüftbereich ist es etwas noch weiter ausgestellt. Also dass die Proportion quasi noch etwas stärker hervortritt. Und dann der Oberbereich, also ab der Taille bis hoch, ist es wie ein Hemd drüber gezogen, aber als Cape. Es ist körpernah. Es hat keine Ärmel oder sowas. Die Arme kommen unter dem Cape hervor. Und man kann die Arme aber nicht hoch machen, weil das wirklich sehr eng am Körper ist. Und es ist wie eine Bluse oben. Also es hat eine Knopfleiste, wie man sie bei einer Bluse kennt, und einen Kragen oder wie bei einem Hemd. Genau, das ist quasi über dem Kleid. Und dann gehen noch so diese Stoffbahnen, die ich eben beschrieben habe, gucken noch so drunter hervor und gehen so einmal so ringsum, hängen die quasi runter und gehen dann wieder hoch. Also wie so ein Halbkreis hängen die da so. Als hätte man die sich umgehangen sozusagen.
Das, was du beschrieben hast, ist ja eine klassische Sanduhr-Silhouette. Und auch das ist tatsächlich wieder von dem Thema Olympische Spiele mit inspiriert. Am Ende der Show kamen drei Models in drei beinahe identischen Jacken. In Bronze, Silber und Gold. Und die haben sich am Ende auf ein Podest wie auf der Siegerehrung gestellt. Und das erste Model kam nochmal und hat quasi prämiert, hat nochmal gratuliert quasi und hat diese Szene des olympischen Sieges nochmal so aufgegriffen. Das war eigentlich ganz witzig und sehr, ja, individuell, sage ich mal so. Zum Abschluss möchte ich noch gern sagen, dass Tom Brown ja bekannt auch für Herrenmode ist und er Modelle gezeigt hat für Männer. Beziehungsweise waren sie auch unisex, aber grundlegend sind auch Männer mitgelaufen. Das ist ja nun wirklich was Besonderes.
Cool.
Ich stelle dir nun unseren zweiten Designer beziehungsweise das zweite Unternehmen vor, was bei dieser Haute Couture-Woche gezeigt hat. Und ich hatte mir, wie gesagt, für diese Folge schon überlegt, dass wir die etwas expressiveren, die etwas krasseren Designs anschauen, vor allem auch, um unsere kleine Staffel hier so zu beenden. Und ich hatte mir überlegt, dass wir über Schiaparelli reden. Und Schiaparelli ist ein nicht so altes Unternehmen. Und das stimmt eigentlich nicht, denn da schwindel ich. Denn die Gründerin Elsa Schiaparelli, die ist 1880 geboren und hat in den 1920ern ein kleines, feines Couture-Label gegründet. Sie ist spezialisiert gewesen auf sehr avantgardistische Mode und hat mit ziemlich krassen Stilmitteln gearbeitet und ist unter anderem eine starke Konkurrentin bzw. Feindin gewesen von Coco Chanel. Hm. Sie hatte einen extrem krassen und interessanten Freundeskreis. Unter anderem gehörte der Künstler Salvador Dalí zu ihren besten Freunden. Und ihre persönliche Arbeit und ihre eigene Arbeit wurde durch seine Persönlichkeiten, durch sein Tun extrem geprägt. Sie hat unter anderem Kleider gemacht, da war ein großer Lobster drauf, also ein riesiger Hummer. Sie hat Hüte gemacht, die als umgedrehte Stöckelschuhe aufgesetzt waren. Und sie hat sehr interessante Textilien damals schon verwendet. Sie war die erste, die unter anderem Plissé, dadurch, dass man ersten Chemiefasern herstellen konnte, konnte man auch plissieren, also kleine Falten machen. Und das ist etwas sehr Besonderes gewesen. Und sie hat eben immer sehr krasse und coole, verrückte Kleider gemacht und Jacken und Strick hat sie auch gemacht. Mit quasi so wie so Fotoprint-ähnlichen Stricktechnologien. Total cool. Sie ist 1973, glaube ich, gestorben. Und danach ist dieses Unternehmen quasi, ja, in die Vergessenheit geraten. Bis ins Jahr 2014.
Ich wollte gerade sagen, weil man kennt es eigentlich.
Ja, ist aber tatsächlich ein Unternehmen, die fast ausschließlich Couture-Mode machen. Also da gibt es eigentlich so richtig keine sogenannte Ready-to-Wear-Klamotten, keine eigentliche Bekleidung. 2014 wurde das Unternehmen neu gegründet mit wechselnden Designern. Bis 2019 der jetzige Designer Daniel Roseberry in das Unternehmen gekommen ist und jetzt als Kreativdirektor und Designer für das Unternehmen tätig ist. Und dieser Daniel Roseberry, der hat 10 Jahre vorher bei Thom Browne gearbeitet. Schließt sich der Kreis.
So ein Full-Circle-Moment.
Genau, Full-Circle-Moment. Wie ich schon gesagt habe, Schiaparelli macht fast ausschließlich Couture und du darfst den ersten Look beschreiben.
Das gefällt mir. Es ist ein schwarzes Kleid mit sehr, 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 sehr breiten Schultern. Und auf den Schultern liegen jeweils, oder von den Schultern kommen jeweils bis hin zu den Knien riesige goldene Flügel. Also man sieht im Oberkörperbereich kaum was von dem schwarzen Stoff, weil die umhüllt sind mit diesen goldenen Flügeln. Die sind aber fest aus Metall.
Ja.
Dann muss das Kleid unglaublich schwer sein. Dadurch hat es so eine V-Silhouette. Und dazu trägt das Model so ganz zarte schwarze Sandalen, also aus schwarzem Leder, mit zwischen dem großen und dem zweiten Zeh ist so eine Kugel aus Glitzer. Und sie trägt dazu noch riesige Ohrringe. Ich kann nicht erkennen, was das für welche sind, ob die tropfenförmig sind oder rund oder auf jeden Fall glänzen die. Aber meistens sieht man nur die Flügel.
Mhm. Das ist sehr schön beschrieben.
Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Kleid. Das ist, glaube ich, bisher der beste Look. Geht schon mal gut los.
Geht schon mal gut los, ja. Diese Kollektion heißt The Phoenix.
Okay, dann passt es thematisch.
Also der Phönix und die Wiederauferstehung. Und die Idee dahinter ist, dass Daniel Roseberry in einen Keller gegangen ist, gedanklich quasi, und dort eine vergessene, nicht umgesetzte Kollektion von Elsa Schiaparelli gefunden hat und diese jetzt quasi umsetzt.
Also hat er an den Entwürfen weitergearbeitet?
Na, nicht direkt, sondern er ist quasi durch das Archiv gegangen und hat sich intensiv damit beschäftigt, was ihre Arbeiten waren und hat natürlich seinen eigenen persönlichen Stil da ganz stark mit einfließen lassen, der im Übrigen sehr, sehr nah an dem ist, wie Elsa Schiaparelli ist. Vor allem sagen das auch die Kritiker dazu. Und er hat sich gesagt, also wie würde eine Kollektion aussehen? Wie könnten ihre Gedanken gewesen sein? Und er hat das interpretiert.
Sowas finde ich gut.
Er hat vorher ganz tolle Kollektionen gemacht, eine Kollektion gemacht, die sehr modernistisch war, mit so Roboterbabys und solche Sachen. Ja, ein bisschen schräg und auch tatsächlich so aus Platinen gebaut und solche Sachen.
Roboterbabys?
Ja, tatsächlich. Und da hat er mit dem Thema KI ganz stark gearbeitet. Und diesmal das Besondere dieser Kollektion, alle Entwürfe sind tatsächlich ausschließlich handgezeichnet gewesen. Er ist ein hervorragender Zeichner, macht wunderschöne Modeillustrationen und er hat ohne Computer gearbeitet, ohne Computer, was tatsächlich sehr üblich ist, und hat eine ganz tolle Kollektion gemacht. Und du bekommst nun schon Look 2.
Okay, diesmal ist es ein Zweiteiler. Eine schwarze Stoffhose, ein bisschen weiter geschnitten, aber nicht schlag, endet am Knöchel. Dieselben Schuhe wie gerade eben, nur in Gold. Und jetzt sehe ich auch, dass der Absatz auch dieser Glitzerkreis, diese Glitzerkugel ist. Und vielleicht ist es so ein Jumpsuit. Jedenfalls entweder die Jacke oder das Oberteil vom Jumpsuit ist mit einem V-Ausschnitt bis zum Bauchnabel und langärmlich. Und es sind wahrscheinlich, also es sieht aus, als wären es ein Haufen Federn, aber es ist wie langes Fell, plüschig, ja, mit so etwas dickeren Plüschfäden. Und wie gesagt, bis zur Hüfte, riesiger V-Ausschnitt, keine Knöpfe und gar nichts. Und dazu noch ein passender Hut oder eine Mütze. Also sehr eng am Kopf, fast schon ein bisschen haarmäßig. Und es sieht auch ein bisschen vogelmäßig aus insgesamt.
Welcher Vogel könnte es sein?
Ein Adler. Ein, du lächelst mich an, es ist ein Phönix.
Nein. Ein Schwan.
Was soll ein Schwan sein? Das ist doch kein Schwan. Ein Schwan ist weiß.
Ja, der ist doch weiß. Die Jacke ist doch weiß.
Aber die Hose ist schwarz.
Ja, und ein Schwan hat schwarze Füße. Also die Jacke ist mit Federn. Du hast recht. Du hast das ja vorhin schon gesagt. Es sind Federn. Das ist der Schwan. Und ich finde, so ein bisschen sieht der Look aus wie diese... Und das ist jetzt so ein bisschen gemein, ja. Ich will niemanden wäschen. Aber so diese russischen Oligarchinnen, die so in St. Moritz zu diesen winterlichen... Pferdepolo-Spielen da gehen. Das sieht total mondän aus und so ein bisschen altmodisch.
Ich finde, aber witzig. Ich finde krass, dass man so eine fette Jacke macht, die offensichtlich sehr, sehr warm ist und dann noch eine Mütze drauf klatscht und dann zieht sie Sandalen dazu an.
Daran störst du dich. Und diese von allen anderen Verrücktheiten, dass sie trägt Sandalen.
Ich mag diesen Look nicht.
Echt? Ich finde ihn cool. Ich mag die Proportion.
Ich mag das nicht.
Na gut, ich bin gespannt. Ich denke, der nächste Look wird dir sehr, sehr gut gefallen.
Okay, hättest du mir das Bild so gezeigt, hätte ich nicht das eingeordnet, dass es ein Haute Couture-Teil ist.
Mhm.
Es ist ein Kleid in Taupe, sehr körperbetont. Und es ist quasi trägerlos. Und an den Brüsten geht es so zusammen in der Mitte und bis hoch zum Schlüsselbein. Und dort ist eine Rose, die so ein bisschen absteht. Oder man könnte sagen, von oben nach unten, du hast eine Rose, dann geht ein Streifen nach unten und dann geht so das um die Brüste drumherum. Und der Beginn des Kleides fängt an. Und wo wir gerade beim Rosenthema sind, das Kleid, das gibt es zum Knöchel und ist voller abstehender Vierecke, was wahrscheinlich die Dornen sind. Und auch die Schuhe, die sind auch so cremefarben und haben auch Dornen dran. Und wieder diesen coolen Disco-Kugelabsatz.
Der Disco-Google-Absatz, das ist eigentlich ein Ei.
Das ist ein Ei?
Ja,
aber das ist
immer das Symbol des Eis.
Okay, aber ich habe das jetzt, also es ist nicht eiförmig, es ist rund und es glitzert so. Und da habe ich das jetzt nicht mit Ei assoziiert.
Kannst du noch mal was zu dem Gesicht sagen?
Ah ja, das Gesicht ist mit einem durchsichtigen Maske komplett umhüllt. Aber es ist so durchsichtig, dass man es kaum sieht. Also nicht so, wie als hätte man was Schlimmes vor und sich eine Strumpfhose über den Kopf gezogen.
Ich freue mich. Wir reden über Kultur.
Nein, also es sieht aus wie so ein...
Ich finde ja, es sind ja so ein bisschen wie diese Hauben, die es ja auch bei Margiela gab, aber die ist wirklich schon sehr, sehr fein.
Aber man sieht es kaum. Also
ja, krass, ne?
Wenn man ihr Gesicht sieht, sieht man es kaum. Man sieht es vor allen Dingen an den Haaren und am Hals. Als ich das Bild so gesehen habe, als es nicht vergrößert war, als ich nicht rangezoomt habe, hätte ich nicht gesehen, dass die... da was um den Kopf hat. Also das ist so, muss so fein sein und so zart. Also es fällt kaum auf.
Genau, du hast also sehr schön beschrieben das Thema Dornen, das Thema Rosen. Das ist ja auch so diese Geburt und Wiederaufstehen und vor allem diese Farbe, das ist Asch. Also so eine richtige, die Asche, aus dem der Phönix aufersteht. Und so ein bisschen steckt die Inspiration da auch nochmal drin in dem nächsten Look, der ganz kontrastreich ist zu dem davor.
Okay, ja, der ist tatsächlich sehr kontrastreich. Es ist wie eine Corsage, die sie anhat, auch wieder trägerlos in so Silbercreme-Weiß, in so einem Silberweiß, also in Perlmutt-Weiß.
Sehr schön.
Und an der Hüfte ist es dann sehr, sehr ausgestellt und dann steht es auch so ein bisschen ab und dann guckt wie so das Futter raus, aber das Futter ist kein wirkliches Futter, sondern es sind so eine halbrunde Streifen sehr dicht aneinander, die dann nach hinten länger werden und die so, ja, wie so ein aufgefalteter Lampignon aussehen.
Mhm.
Und das ist quasi ringsherum. Also es ist richtig krass, was da drunter hervorguckt. Ich finde, es gibt mir so ein bisschen so ein Ballerina-Vibes.
Mhm. Schön, ja. Das ist ja auch so ein Thema. Passt ja auch gut dazu. Genau. Also ich habe auch nochmal gelesen dazu, dass es so ein bisschen so die Idee war, wie von Pilzen unten diese Lamellen.
Ah, okay.
Ja.
Aber dafür ist es so elegant. Also wie gesagt, du hast mir es gezeigt und ich dachte, es erinnert mich an eine Ballerina. Das habe ich
Ja,
sofort gedacht.
das stimmt. Kannst du noch mal den Schmuck?
Ja, sie hat so Hängeohrringe drin, oben und unten ein Ei in Silberglitzer und in der Mitte ein Kristall.
Ja, die Marke Schiaparelli hat eine ganz starke Verbindung zur Marke Swarovski. Und Daniel Roseberry ist ein ganz hervorragender Schmuckdesigner, unter anderem auch. Also der macht nicht nur die Kleider, macht auch den Schmuck. Und die sind sündhaft teuer. Also die lassen auch extra Kristalle anfertigen, direkt nur für Schiaparelli, vor allem diese großen und auch ganz andere verschrückte Formen. Und in der Kollektion ist es aber tatsächlich so wenig Schmuck wie fast noch nie von ihm. Also sonst ist das teilweise riesige
Okay.
Schmuckelemente. Ich bin gespannt, wie du den nächsten Look findest. Du schluckst erstmal.
Ja, weil ich eigentlich hätte, wäre ich am liebsten damit gestartet, dir zu sagen, wie ich den Look finde, aber ich kann es irgendwie nicht so
Doch,
richtig.
na, sag mal.
Ich finde ihn. Erst dachte ich gut, dann dachte ich, nee, gar nicht. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich finde, oben sieht es aus wie Unterwäsche, wenn ich etwas Besonderes vorhabe. Und unten sieht es aus wie ein Geschenk, ein eingepacktes, was natürlich irgendwie ein bisschen zusammenpasst. Aber oben ist es wie so eine Corsage wieder. Sehr, sehr tief, also so Halbschalen im Brustbereich und oben guckt dann so ein bisschen, ja, wie ganz feine, ich sag's mal, Häkelspitze oder sowas. Dann hat sie auch so sehr, sehr lange Handschuhe dazu an, auch so aus so einem schwarzen, durchsichtigen, na, ich sag mal, Nylonstoff, was wahrscheinlich nicht ist, aber
Ja,
ganz,
das kann schon sein, ja, doch, doch.
ja, aus demselben Stoff ist die Corsage und die geht, man sieht sie bis zur Hüfte und dann beginnt so ein Satin, würde ich sagen, so ein hellgelb-grün, ja, ist eher so ein zitroniges Gelb,
Das stimmt.
wie als hätte sie eine Schleife vorne dran, also vom Bauchnabel, sagen wir mal, bis zum Knie, so eine riesige Schleife und dann geht es nach unten so ein bisschen weg, das Material. Wo ich sie beschreibe, finde ich es dann doch irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht. Ich kann mich nicht entscheiden.
Ich finde, es sieht so ein bisschen aus, als wäre das runtergerutscht, ne? Sie hat quasi zwei Taillen. Na, ich finde, sie
Ja,
hat oben die
vielleicht.
schwarze Taille, dann wird es wieder, wo die eigentliche Hüfte ist, da wird es wieder breiter, dann kommt dieser Knoten und
Ach
dann
so,
gibt
und
es
dann
nochmal
als
eine
wäre noch ein
Taille.
Teil. Dadurch wirkt sie sehr groß auf jeden Fall, was sie wahrscheinlich auch ist. Aber mir ist es oben ein bisschen nackig und unten ist es dann so bäm, also als hätte man vergessen, irgendwie nach oben was anzuziehen.
Aber dafür ist es sehr kontrastreich und das ist
Das ist
natürlich auch
ja,
das Gewagte an der
es ist auf
Couture.
jeden Fall sehr interessant. Also man guckt auf jeden Fall mehrmals hin. Man guckt lange hin und macht sich Gedanken darüber. Guckt doch bitte auch auf unseren Instagram-Kanal Lost on Planet Fashion. Da seht ihr den Look und sagt uns gerne, wie ihr ihn findet. Ich bin immer noch unentschlossen. Wie findest du den denn?
Ich finde ihn super. Ich fand, er hat was, ja, was von dieser good old fashion Zeit, so aus den 80ern und der frühen 90ern, wo diese Couture auch nochmal so ganz viel Stoff. Das ist auch nochmal so das Thema von Daniel Roseberry, der ganz so ein bisschen historisierende Kleider macht. Ich finde ihn schon gut. Ist aber nicht mein Lieblingslook. Ich mag den Schwan.
Echt?
Ja.
Der Schwan ist dein Lieblingslook?
Ja.
Mehr als der Phönix am Anfang.
Ja, ich glaube doch, ja. Ich finde die Jacke oder diesen Jumpsuit fand ich schon cool. Also ich mag das
Krass,
mit dem Weiß da oben, ja.
das hätte ich nicht gedacht.
Ich habe halt ein Faible auch für Federn, ne? Also Federn ist so mein Ding.
Auf dem ersten Mann auch Federn.
Ja, aber aus Metall. Wir machen den letzten schon. Wir sind schon beim letzten.
Okay. Hier ist es irgendwie wie Kimono meets Ballrobe. Also oben im Oberkörperbereich sieht es so aus, als hätte sie sich so bloß umgeschlungen, so ein etwas wie so eine dünne Decke aus Satin, aber mit Ärmeln. Also der Unterarm, der ist quasi super eng und die sind doch ein bisschen überschnitten, also die sind bis zu den Handknöcheln, also Fingerknöcheln. Haben wir schon wieder das
Handgelenk.
Handknöchelthema? Nein, bis zu den Fingerknöcheln.
Okay.
Vor geht der Stoff. Und dann ist es ja fließend so im Bauchbereich. Und oben sieht es so richtig cozy aus, fast ein bisschen ja Kimono-mäßig. Und unten kommen dann viele, viele Lagen Tüll. Und die gehen so breit auseinander, dass das Ganze, also Das ist mehr als 90 Grad, hat dieser Winkel von der einen Seite bis zur anderen Seite. Noch nicht 180, aber es fehlt nicht viel. Sehr, sehr viel Tüll. Vorne ist es etwas kürzer als hinten. Also hinten geht es bis zum Boden und vorne aber nur bis zum Knie. Und dann sind quasi auch so silberne Steine drauf in verschiedenen Größen, aber schon sehr, sehr groß auch teilweise, die über die gesamte oberste Lage gehen. Und sie hat auch wieder einen Hut drauf mit so schwarzen Federn oder sieht schon fast haarähnlich aus. Und dann wie einen schwarzen Schleier drüber, bis Kimono anfängt. Und es ist cremefarben, habe ich das schon gesagt?
Daumen hoch oder Daumen runter?
Das Kleid, Daumen hoch. Mir gefällt das schwarze Schleierdings nicht.
Auch hier nochmal die Idee.
Doch, Phönix, doch, Daumen hoch, auf jeden Fall.
Phönix der Auferstehung. Also oben ist es ja auch nochmal so ein bisschen dunkler. Und man sieht so diese was du ja als Steine ja auch so identifiziert hast. Dieses so, diese Asche. Diese. Mm. Und dann nach unten steigt das so richtig auf. Ja, das ist auch nochmal so dieses Raufschwingen, Aufschwingen. Die Kollektion ist übrigens in einem Keller, in einem Palais gewesen. Und man hat diesen Keller, also in dem ganzen Haus gab es schon häufiger, tut mir leid, mir ist der Name entfallen, aber in dem ganzen Palais gab es schon immer Modenschauen, aber in dem Keller noch nie. Man hat diese Kronleuchter, die ja dann auf den Bildern auch zu sehen sind, da extra installiert. Klassische Musik. Sehr langsam sind die Models gegangen, waren total close zum Publikum. Also die sind da so, ich sag mal so zickzack. Ganz langsam gegangen, tolle Show, sehr schön inszeniert, wenig Modelle, nicht so viel, sind alle krass auf irgendeine Art und Weise. Und wir haben ja über Preise gesprochen. Ich habe mal rausgefunden, was diese Perle, also diese großen Ohrringe gekostet haben, die du vorhin beschrieben hast. Willst du mal raten?
Welche Ohrringe jetzt?
Diese Dreier, also mit den mehreren Eiern und den Kristallen.
Ja, ja. Ja, ich will raten. 80.000.
Oh, da bist du ein bisschen zu weit, aber das ist nicht schlecht. Also grundlegend. Nochmal.
40.000?
Ah, es ist ein bisschen zu viel. Ist aber gar nicht so schlimm. Es sind 18.000 Euro.
Oh, da war ich aber weit drüber.
Aber ich finde, das ist immer noch ganz schön. Also für ein paar Ohrringe.
Ja, na klar, aber es war halt voll besetzt mit Steinen. Diese Ohrringe waren riesig.
Aber sind keine Diamanten. Also bei den anderen hast du dann schon Diamanten.
Ja, okay, stimmt.
Hier sind jetzt dann die.
Okay, ich sag 18.000.
Ja, mein Gott, du hast es ja voll. Also, du hast es drauf. Ja, die Kleider, die sind nochmal teurer.
Das glaube ich. Das sieht man auch.
Mhm. Übrigens, ich hatte ja gesagt, 2019 hat Daniel Roseberry bei Schiaparelli seine erste Kollektion gemacht. Auch beschrieben, der ist ein guter Zeichner, hat nämlich bei der ersten Modenschau in der Mitte gesessen und hat währenddessen die Models gelaufen sind, neue Skizzen gemacht für die nächste Kollektion, total abgefahren. Und er hat seinen Adelstitel quasi in der Mode bekommen, als Lady Gaga ein Kleid getragen hat. Und zwar als Joe Biden, der US-Präsident, vereidigt wurde. Da hat sie quasi als erster großer Prominente ein Kleid von ihm getragen. Und seitdem ist er so ein richtig großer Haute Couture.
Ah ja, cool. Wo wir gerade bei Schätzungen sind, möchte ich dich auch meine aktuelle Bag of Interest schätzen lassen. Das passt nämlich gut an dieser Stelle, weil die nämlich von Schiaparelli ist.
Echt?
Echt. Und da gab es ja in letzter Zeit so ein paar Stücke, die mir ins Auge gefallen sind. Da gab es zum Beispiel Schuhe, also so schwarze Boots, die vorne so Zehen hatten.
Mhm.
Und als hätte man flüssiges Gold drüber gegossen.
Mhm.
Und diese Zehen waren quasi Gold. Und dann gab es aus dieser Kollektion noch mehrere Teile und da gab es eine Tasche und die hast du auch schon gesehen. Die hat nämlich eine goldene Nase in der Mitte.
Ja.
Du kannst ja mal beschreiben, wie sie aussieht.
Also sie ist viereckig und gar nicht mal so groß. Ich weiß nicht, ob sie in unterschiedlichen Größen gibt.
In zwei Größen. Es gibt eine Mini-Größe und eine normale Größe, die etwas größer ist.
Ich denke trotzdem, ich kann mir gut vorstellen, dass die da nicht so besonders groß sind, auch die größeren. Aber sie ist komplett schwarz. Und sie ist viereckig und ich weiß nicht genau, ob sie rechteckig ist, aber ich glaube so ein bisschen, jetzt nicht so länglich. Und in der Mitte, relativ weit unten, ist eine goldene, vergoldete Nase angebracht mit einem Nasenring.
Mit einem Septum.
Ja, du hast ja so ein Septum-Piercing.
Ja.
Ich finde die cool.
Die Septum-Piercings oder die Tasche?
Beides.
Die Tasche gibt es in zwei Ausführungen, wie gesagt. Die etwas kleinere Variante, die Mini-Variante, die hat einen goldenen Kettenhenkel, einen längeren. Ich finde, es könnte aber auch man als Klatsch tragen, weil die so eine typische Klatschform hat. Mhm. Und die etwas größere hat dann einen schwarzen Lederriemen sozusagen als Henkel.
Ah ja.
Die größere Tasche, was denkst du denn, was die kostet?
Boah, also, Schiaparelli ist auf jeden Fall extrem high-priced. Wahrscheinlich noch mehr als manche andere, über die wir sonst schon so gesprochen haben. Also ich schätze mal so, na, bei 2000 Euro wird man bei dem größeren Modell schon irgendwo rauskommen, oder? Noch nicht? Nein?
Jetzt warst du ein bisschen zu niedrig.
Ach so.
Ein bisschen zu niedrig.
Na komm, sag's mal.
6.900.
Ist nicht dein Ernst. 6.900.
Genau, 6.900 für die etwas größere Variante der Tasche. Und was denkst du denn, was die kleine Variante kostet? Die
dann
Mini.
Dann kostet die 4.600.
3.900.
Oh, okay.
Die ist wirklich, wirklich schön. Also cool. Aber der Preis ist mir auch wirklich zu hoch. Der ist echt hoch. Muss man wirklich leider sagen. Aber die Idee ist cool. Und es sieht, ich finde, es sieht super aus.
Da gibt es ja auch noch eine ganze Serie so von verschiedenen, ne, mit Gesichtern.
Ja, da gibt es auch welche, wo du quasi zwei Augen hast, Nase und Mund mit Henkel. Die gefällt mir persönlich nicht so. Ich finde es schöner, wenn du nur die Nase hast und das Gesicht dir dazu denkst. Mhm. Das finde ich irgendwie ein bisschen cooler, abstrakter. Mhm. In Vorbereitung auf die Folge, weil du sagst mir immer zumindest grob, welche drei Designer du besprechen möchtest oder welche du überlegst zu besprechen. Und manchmal weiß ich, welche drei es werden. Und manchmal weiß ich nur, dass du ein paar zur Auswahl hast und dass es dann welche von denen werden. Und ich bereite mich ja da auch auf die Folgen vor und habe quasi überlegt, welche Tasche mir da zuletzt ins Auge gefallen ist. Und die Mini-Nose-Bag oder die Nose-Bag ist mir tatsächlich sehr oft jetzt so auf Social Media begegnet und hat mir gut gefallen. Ich hatte aber kurz überlegt, Tom Brown Hector Bag zu nehmen. Ich glaube, sie heißt Hector Bag.
Ja.
Ich glaube Hector Bag. Die aussieht wie ein kleiner Hund. Aber dann habe ich so gedacht, das ist eigentlich nicht mein Ding. Da gab es aber eine Variante davon. Also sie sieht wirklich aus wie ein kleiner Hund. Gibt es dann in verschiedenen Ausführungen. Entweder mit Kurzhenkel. Da ist quasi auf dem Hunderücken der Henkel so angebracht. Oder mit einem langen Henkel. Die mit dem langen Henkel gefallen mir ein bisschen besser. Und es gab eine in Korb. Die fand ich ja auch ganz cool. Die war aber auch so um die 5.000 Euro. Dachte ich so, wow, für so eine Hundetasche, ne?
Ja, Tom Brown ist auch high-priced.
Ja, der hat dann auch so einen Einhornkopf gehabt und ein Schwein und ein Pferd, ein Elefant.
Es gibt einen richtigen Zoo.
Ja, es gibt einen richtigen Zoo. Aber bekannt sind eigentlich diese Hundetaschen. Hector Bag. Aber das ist nicht so mein Style. Nee, aber die Mini-Nose-Bag, die gefällt mir gut.
Also wird jetzt der Eiffelturm versetzt, damit die Mini-Nose-Bag einen Zug halten darf?
Es ist zwar meine Bag of Interest der aktuellen Folge und ich finde sie auch super cool, aber der Preis rechtfertigt es nicht, dass ich diese Tasche kaufen würde. Also dafür, das wäre es mir nicht wert. Weil ich auch nicht weiß, in 10 Jahren ist das dann immer noch cool? Ist das dann, weiß ich nicht. Ist halt dafür auch zu teuer. Also ich sag mal, wenn die jetzt viel, viel günstiger wäre, dann könnte man vielleicht drüber reden. Aber die ist so weit weg, dass ich für den Preis mir eine Chanel-Tasche kaufen würde.
Ich glaube aber, die sind echt Gold, die Applikationen. Also mindestens hochwertig vergoldet.
Ja, selbst da würde ich mir lieber eine Tasche, die ein bisschen klassischer, ein bisschen schon länger da ist, würde ich mir lieber holen. Eine Tasche mit Geschichte sozusagen. Wir können jetzt vom Taschenthema vielleicht zurückkommen und besprechen das letzte Unternehmen, was du mitgebracht hast. Und das ist welches?
Victor und Rolf.
Die haben keine Taschen.
Ne, die hatten mal Taschen, aber die machen irgendwie keine neuen Taschen mehr. Ich weiß nicht, warum.
Das ist sehr schade.
Ich habe eine sehr enge, manchmal zwiespältige Verbindung zu Victor und Rolf, weil ich habe in meinem Leben häufiger irgendwelche Verbindungen mit diesen beiden Herren gehabt. Und zwar ist das Victor Horsting und Rolf Snorensen. Und die beiden kommen aus
Holland.
Holland, genau, aus den Niederlanden. Und die haben schon 1993 ihr eigenes kleines Label gegründet und haben begonnen mit total cool handgefertigten. Also die sind relativ schnell nach Paris gegangen und haben da so Protestmode gemacht, aber ohne Sprüchen. Also die haben die Models laufen lassen mit Schildern und so kleine Happenings veranstaltet und da stand nichts drauf. Einfach nur weiße Schilder.
Das finde ich irgendwie cool.
Ja, und die sind auch total irre und die haben einen völlig abgefahrenen Style.
Ich hatte was von Viktor und Rolf aus der H&M-Kooperation.
Jetzt spoilerst du schon, das wollte ich noch erzählen.
Aber wir haben das in unserer Kooperationsfolge, haben wir schon über Viktor und Rolf, würde ich sagen, gesprochen. Ich hatte nämlich einen ganz tollen Trenchcoat von denen, der sehr weit ausgestellt war. Und der hatte so Herzverschlüsse, also an den Armen und einen Gürtel mit so einem Herz vorne. Aber es sah nicht kitschig aus, trotzdem Herz. Der hat mir gut gefallen, bis ich irgendwann einsehen musste, dass er mir jetzt nicht mehr so gut gepasst hat. Und dann habe ich ihn gehen lassen. Aber viele Jahre später, ich habe ihn jetzt erst, glaube ich, vor einem Jahr oder so, habe ich goodbye zu diesem Stück gesagt.
Ich habe eine Brille von denen, die magst du nicht.
Aber ich mag das Parfüm, was du von denen hast.
Ich hatte auch schon den allerersten, das war nämlich ein Herrenparfüm. Den hatte ich schon und ich hatte einmal die Gelegenheit in meiner Designausbildung, dass ich hätte mal ein Praktikum bei Viktor und Rolf machen können. Ich habe es nicht getan. Ich hatte mich dann für etwas anderes entschieden. Und sicherlich nicht unbedingt, vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl gewesen damals, aber es war cool gewesen, das als Chance gehabt zu haben. Ich möchte aber trotzdem mal weiterreden. Und zwar, die haben, wie gesagt, 93 gegründet und waren ziemlich independent und haben einen Stil, der quasi echt schwer zu beschreiben ist, weil die sehen aus wie Zwillinge, so ein bisschen. Damit spielen die auch mit diesem Zwillingsthema. Und die romantisieren und verkitschen manchmal, wie du sagst, du mit Herzen, mit ganz viel Schleifen.
Schleifen, ja. Denke ich auch. Und es stimmt, also wenn man an Viktor und Rolf denkt, weiß man eigentlich, was die für einen Stil haben.
Ja, die haben ganze Kollektionen nur mit Schleifen gemacht. Riesige Schleifen, gigantische Schleifen.
Finde ich geil.
Die machen auch schon, von Anfang an machen die schon Couture-ähnliche, beziehungsweise machen die schon ganz früh Couture. Seit 2008 sind sie aber nicht mehr ganz so independent. Sie wurden nämlich von der OTB Group, nämlich der Diesel Group von Renzo Rosso, gekauft. Er, also dieser Renzo Rosso, hat aber das Unternehmen quasi so weit erhalten, beziehungsweise so weit gefördert, dass sie das auch noch machen können. Sie haben nämlich in ihrer Geschichte immer wieder mal gesagt, wir machen keine Ready-to-Wear-Kollektion mehr, also keine klassische Alltagsmode, die man so kaufen kann. Wir machen nur noch Couture. Dann haben sie wieder begonnen, ach, wir machen doch nochmal eine Kollektion. Und dann haben sie das ganze Thema wieder hochgefahren und das haben sie schon häufiger gemacht. Und die jetzige Kollektion, die wir heute besprechen.
Gott, ich bin so gespannt. Ich habe schon Bilder davon gesehen auf Instagram.
Ist quasi immer, die arbeiten ja auch sehr evolutionär, die arbeiten sich immer so weiter. Die ist inspiriert unter anderem von ganz simplen und einfachen Formen. Nämlich Dreiecken, Kreisen, Kugeln und Quadraten und Rechtecken.
Du wirst verrätst ja schon alles.
Ja, ich muss so ein bisschen. Und zwar kommt diese Idee aber unter anderem, du kannst das dann alles noch beschreiben, aber ich muss das nochmal sagen. Und zwar kommt das von dem Bauhauskünstler Oskar Schlemmer. Und der hatte das triadische Ballett in der Zeit des Bauhaus gegründet. Und die haben da ganz kubistische, ganz einfache Formen. Und du beschreibst jetzt mal den ersten Look.
Ich möchte gleich mal, bevor ich ihn mir anschaue, an dieser Stelle sagen, dass ich die Kollektion, wie gesagt, schon auf Instagram gesehen habe und genau ahne, was jetzt kommt oder grob weiß, was jetzt ungefähr kommen könnte und dass ich Angst habe, diese Looks beschreiben zu müssen. Das möchte jetzt gesagt sein, bevor ich auf das erste Bild schaue. Jetzt schaue ich drauf. Ich wusste es. Okay, wow, es ist ein Blazer. Also drunter ist ein Minirock in Leopardenprint und ich sehe gerade, es ist kein Leopardenprint, es ist ein oranger Minirock mit schwarzen Blumen. Strumpfhosen, ziemlich transparent mit Pünktchen und Pumps in türkis, grün, pink, orange mit so kleinen Kästchen. Und der Blazer hat auch mehrere Farben. Silber, hellblau, türkis, royalblau, rosa, beige, anthrazitblau. Er ist sehr geometrisch geschnitten. Die Ärmel sehen aus, als gehen die an der Schulter gerade zur Seite ab und dann gehen die so wie so ein Trapez nach unten, so trapezförmig, also fast wie dreieckig sieht das aus. Dann ist ein Dreieck quasi, was hinter ihrem Nacken so lang geht. Es ist, als wären das zwei Gürtel um ihre Hüfte, aber ich glaube, es ist tatsächlich nur einer. Und auf der einen Seite ist der rosa und auf der anderen ist der hellblau. Und da ist unglaublich viel los. Schaut es euch gerne auf Social Media bei uns mal an. Krasser Look. Viel, viel los. Viele geometrische Formen, viel Farbe. Sieht sehr wild aus.
Ich finde ihn gar nicht so schlimm wild. Also vor allem, wenn ich betrachte, was da noch kommt. Ja, ich finde ihn eigentlich noch nicht so ganz wild. Vor allem, wie gesagt, noch das, was noch kommt. Ich finde ihn, vor allem, wenn man ihn so ein bisschen mit so ein bisschen mit Distanz betrachtet, finde ich den ein bisschen 80er.
So krass. Deshalb gefällt er dir wieder, ne?
Ja, natürlich.
Ja, deshalb gefällt er dir wieder.
Das stimmt. Es wird noch besser. Es wird noch besser.
Nee, mir gefällt er nicht so. Vielleicht haben wir was, was mir besser gefällt.
Ja, bestimmt Look Nummer 2.
Ja, gefällt mir tatsächlich besser. Obwohl es noch extremer aussieht. Naja, anders extrem. Es sieht anders extrem aus. Das sieht aus, als hätte sie so eine 1 Meter lange Stange in ihrem Rücken und darüber wäre Stoff gespannt und dann geht es so gerade runter zu ihren Ärmeln. Und zwar beschreibe ich gerade eine Blazerjacke. Die ist weiß und so mit so einem schwarz dünn karierten Muster. Der Minirock dazu, der ist wiederum schwarz mit demselben Muster, bloß halt in weiß. Also weiß kariert, mit 3 Knöpfen an der Seite. Und drunter hat sie eine Weste oder, nee, eine Hemdbluse in dunkelblau-weiß kariert. Die ist hochgeschlossen und dazu hat sie so eine hell-pastellfarbene, lilane Fliege. Ich finde, es sieht aus wie ein extremer Schulmädchen-Look.
Mhm, ja.
Ja, aber es ist wirklich wie so eine 1-Meter-Stange im Nacken. Und dann ist das so, aber so eng daran gespannt. Also es hat keine Tiefe, es sieht platt aus. Oder als hätte man quasi einen Blazer hingelegt und den so platt geklopft und dann aber auf eckig geschnitten.
Also auch den finde ich sensationell. Ich habe da so eine Assoziation von so Drahtgestellen von Hochhäusern. Also so diese New Yorker Hochhäuser teilweise, die sind ja sehr linear und diese Karo-Form, die unterstützt diese einfache, simple Dreiecksstruktur. Ich finde den total cool. Aber ich sage ja, ich habe mit Victor und Rolf, da habe ich immer meine Freude. So ein bisschen cool und nicht so cool. Look Nummer 3 für dich.
Hier haben wir so ein bisschen so einen Kreisel.
Ja, das ist das triadische Ballett.
Und zwar in der Hüfte. Also erstmal, es ist ein Jumpsuit, würde ich sagen. Stellt euch vor, man hat an seiner Hüfte einen Kreis um sich herum. Und von diesem Kreis, schwarz, geht nach unten hin eine Hose ab. Und die ist wirklich am Kreis. Also der Kreis ist von deiner Hüfte, also von deiner Taille, die sehr, sehr schmal ist, ist der Kreis bestimmt auf jeder Seite so 20, 25 Zentimeter rings um dich rum.
Wie so ein Hula-Hoop?
Ja, aber nicht ganz so breit wie ein Hula-Hoop.
Okay.
Vielleicht wie ein Kinder-Hula-Hoop. Und an den äußeren Rändern des Kreises ist quasi der Stoff für die Hose dran. Es ist wie so eine Sakko-Hose, aber bis zu den Knöcheln nach unten hin ist wirklich wie eine normal weite Hose. Also an den Knöcheln ist wieder normal, aber alles bis dahin sieht einfach übergroß dimensioniert aus. Deshalb sieht es aus wie ein Kreisel. Und oben ist genau dasselbe, weil die Taille, habe ich ja gesagt, ist sehr schmal. Und dann geht es an den Schultern wieder nach außen. Und auch um den Hals rum hat man dann nochmal so einen Kreis. Aber da ist das Muster quasi, also auch erstmal schwarz. Ich würde sagen, vielleicht Satin. Und dann sind da ganz dünne Streifen in grün, weiß, gelb, rot. Und dann immer wieder weiß, grün, weiß, gelb, rot, weiß, grün, weiß, gelb, rot.
Und bis du einmal rum bist.
Ja, und halt eine Knopfleiste vorn. Und dazwischen, quasi zwischen den Farben, hat man immer einen etwas dickeren schwarzen Streifen. Und oben auf dem Kreis, ich habe ja gesagt, an dem Hals ringsrum ist ein Kreis, hat man dann nochmal so verschiedene Lagen, die immer länger werden, nach außen. Wie Rüschen. Sieht sehr clownsmäßig aus. Ich lasse kein gutes Haar bisher daran, ne? Der Schulmädchen-Look hat mir besser gefallen. Der erste Look war so wirklich so wilde 80er. Der zweite war so Schulmädchen, Ghost Geometrie. Und der sieht aus wie ein Kreisel-Clown.
Naja, die Idee ist ja im Prinzip dahinter auch, sie denken tatsächlich auch wie Kinder. Also sie nehmen sich das auch so richtig vor für die Gestaltung. Einfache Elemente, Bauklötzchen, übereinander stapeln, Puppen anziehen, das Übertreiben, Buntstifte mit Buntstiften angemalt und solche Sachen. Wilde Formen miteinander mischen und Collagen erstellen. Das ist so die Idee. Und natürlich fordern sie da auch den Betrachter heraus, indem sie sagen, okay, was ist denn noch erträglich? Was kannst du noch ertragen? Wie findest du das? Wie findest du das richtig? Sie wollen ja auch gar nicht Mainstream machen.
Ich musste sagen, wenn das mit dem Kinder und dem Bauklötzen und so, wenn das die Inspiration war, Mission erfüllt.
Du bekommst den nächsten Look.
Das ist der erste Look, wo ich sage, den finde ich ganz cool. Der ist all white, deshalb gefällt es mir wahrscheinlich. Hier sieht es aus, wenn man jetzt einen klassischen Bauklotz nimmt, also so ein, der ist ja quaderförmig, und den trägt man am Hals bis unter die Brust, so schräg vor sich oder an sich, also schräg vor dem Hals bis schräg hinter den Hals. Und dann hat man darüber, hinter dem Hals, weißes Geschenkband darum und vor der Taille eine Schleife von dem weißen Geschenkband und dann sieht man ein bisschen Bein durch und hinten hat man wieder das weiße Geschenkband, was bis zum Boden hängt und das ergibt dann quasi ein Kleid. Das weiße Geschenkband ist hier aber aus Satin.
Eine ganz alltägliche Situation, in der ich mich wiederfinde.
Ja, aber genauso sieht es aus, als hätte sie einen Bauklotz weiß um und der wäre verpackt und würde aus dem weißen Geschenkband rausgucken. Mhm. Ja, und sie hat dazu eine weiße Strumpfhose, auch ein bisschen durchsichtig mit weißen Pünktchen darauf an. Das mag ich, weil es irgendwie crazy ist, aber noch in einem Rahmen, wo ich sage, ja, das ist mir nicht zu abgefahren. Was eigentlich krass ist, wenn man den Look sieht, weil er ist schon sehr abgefahren.
Der ist total abgefahren. Da hast du vollkommen recht. Genau, und das eben auch da wirst du wieder herausgefordert. Was ist denn noch erträglich? Und was kannst du dir noch...
Also das ist von allen, die wir jetzt gesehen haben von Viktor und Rolf, der, wo ich sagen könnte, der ist für mich am erträglichsten.
Am erträglichsten oder am tragbarsten?
Am tragbarsten.
Okay.
Wobei der erste wahrscheinlich auch tragbar ist, aber der ist...
Den ersten finde ich sogar total tragbar.
Nein, mir gefällt der Bauklotz
noch besser. Ja, Mathe-Leistungskurs bei dir. Jetzt, wir kommen schon dem Ende relativ nah. Der vorletzte Look, der würde ich nochmal richtig herausfordern.
Ich bin gespannt. Oh ja, es ist ein Kleid in Gold. Ab der Taille fällt es relativ fließend nach unten und es ist wie so ein goldener Glitzerstoff. Dann hat man um die Taille ein pinkes Band, also wie ein Gürtel, und vorne eine pinke Schleife dran. Und dann hat man so Puffärmel, ziemlich große. Und im Oberkörperbereich hat man dann über der pinken Schleife eine Kugel und bis zum Hals quasi. Und am Hals gucken dann so weiß, so ein weißer, also gucken dann so weiße Rüschen hervor. Das sieht so ein bisschen so ein Christbaum-Look aus. Also wie so eine Weihnachtsbaumkugel.
Ich finde, die Puppen-Idee ist da nochmal so drin. Durch das versüßlichte Puffärmelchen und diese Rundung finde ich da. Und auch durch die Farben finde ich das.
Ja.
Hat so dieses Puppen, diese Puppenhistorie, die sie immer wieder irgendwie mitnehmen. Die Kollektion heißt Haute Abstraction, also die große Abstraktion. Und sie wurde in einem Palais, sozusagen in Paris, auf einem violetten Runway gezeigt. Und anders als die beiden Kollektionen, die wir vorher hatten, die eher mit klassischer Musik gespielt haben, lief hier Techno.
Und was? Das
ja,
Techno lief dazu.
Richtig krasse, schnelle, laute Musik. Wirklich auch sehr, sehr laute Musik.
Krass, das habe ich nicht erwartet.
Ja, und mit Stroboskop.
Ah.
Total Strobo. Also immer wieder Lichtblitze.
Krass.
Vor allem zum Ende hin wurde das so richtig krass und nochmal so richtig aufgefahren. Sehr, sehr, sehr abgefahren und total crazy. So wie der letzte Look, den ich rausgesucht habe für
dich. Ich wollte gerade fragen, war es das schon oder kommt noch einer?
Nein, einer kommt noch und ich möchte auch nochmal an der Stelle erwähnen, wer sich denn für Viktor und Rolf interessiert, der hat in diesem Sommer die Möglichkeit, Viktor und Rolf Mode quasi mal und auch die Haute Couture live zu erleben, denn in München gibt es eine Ausstellung, die noch, ich glaube, bis September läuft und wer da richtig Bock drauf hat und sich mal wirklich tolle, abgefahrene künstlerische Mode anschauen will, der sollte da unbedingt mal hinfahren.
Ja, würde ich auch gerne tun.
Der letzte Look für dich.
Krass, ich habe erwartet, dass du mir andere Looks zeigst. Was nicht schlimm ist, weil die alle sehr extrem sind, aber ich hatte zwei Looks im Kopf, wo ich dachte, na, ob er mir den zeigen wird, oder den wird er mir bestimmt zeigen, und die hast du mir nicht gezeigt.
Ja.
Das war dieses pinke dreieckige Kleid, das so nach unten geht.
Ja.
Und dann dieses eine, wo man so eine fette Hose hat und wie so ein fettes Hemd oben. Aber gut, ich beschreibe jetzt diesen Look. Ein grüner Minirock aus Satin mit einem kleinen Schößchen. Dann ein Taillengürtel in knallgelb mit so fast so wie schwarzes Leo-Muster. Und die Bluse. Da hat man um den Hals einen 40 cm Kreis drumherum. Ja, also der Radius ist 40 cm. Also 40 cm zu jeder Seite. Von dem Hals ausgehend.
Ich fülle.
Ja, naja, es ist ja nicht wirklich ein Kragen.
Ach so.
Der Kragen ist ja so am Hals und das ist ja so ein bisschen weißrüschig. Es ist wie, als würde auf den Schultern so ein großer Kreis wie als hätte man den Kopf durch eine Schallplatte gesteckt und da ist Stoff drauf. Und der Stoff ist weiß mit großen schwarzen Punkten. Und ja, dann ist quasi im Oberkörperbereich alles irgendwie groß und weit. Und aber die Ärmel, die werden dann zu den Handgelenken hin wieder ganz, ganz eng. Also die Hälfte vom Unterarm ist quasi ganz eng. Und an den Händen, also am Handgelenk, hat man dann wie so eine weiße Rüsche drumherum. Und diese weiße Rüsche hat man auch am Ausschnitt. That's the look. Sieht ein bisschen so Mannequin-mäßig aus.
Ja, also, stimmt. Hast du recht. Und ich sehe auch wieder die 80er, ne? Also für mich ist das...
Deshalb hast du den Look ausgesucht.
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe den ausgesucht, weil ich fand, dass der in dieser Serie von diesen 6 Looks, die wir uns angeschaut haben, doch einen tollen Abschluss bildet. Und wir haben alle breite Schultern gezeigt und...
Alle Formen, die es so gibt.
Alle Formen, genau, das stimmt. Das war mir auch sehr wichtig. Und auch in der Serie finde ich die einfach eine abgefahrene Mischung. Was ich auch total spannend finde, ist, dass die ja auch untereinander überhaupt gar nicht... Also meistens, jetzt haben wir ja Tom Brown gehabt, der alles in weiß war, ne? Und hier ist alles total abgefahren und völlig verschieden. Hier
ja, völlig verschieden.
Ist gar keine Linie drin.
Naja, geometrischen Formen ist die Linie.
Ja, genau, die geometrischen Formen. Gut, ein paar Farben gibt es immer wieder mal so. Und das ist eben diese Freiheit, die einfach haben und die sich auch einfach nehmen.
Ja.
Und das finde ich sensationell.
Ja, das stimmt. Da hast du doch spannende Kollektionen rausgesucht für unsere letzte Folge vor der Sommerpause.
Ja, das freut mich. Ich gebe mir immer viel Mühe.
Ja, vielen Dank dafür.
Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, wirklich interessante Looks. Wie gesagt, guckt ihr euch gerne an auf unserem Instagram-Kanal Lost on Planet Fashion. Wir werden euch auch ein wenig in der Sommerpause versorgen auf unserem TikTok- und Instagram-Kanal mit Content. Und ansonsten geht es dann, wie gesagt, Ende August weiter. Mitte, Ende August. Wann genau erfahrt ihr noch auf Instagram?
Jetzt machst du hier einfach den harten Cut.
Ich wollte gar nicht den harten Cut.
Doch, das ist doch.
Okay, du ich willst finde, noch was sagen.
Ja, natürlich. Also... Für uns ist das ja ein total krasses und neues Projekt.
Ach so, das Sentimentale wolltest du jetzt.
Ja, natürlich, ein bisschen Emotionen.
Gut, der sentimentale Teil.
Ja, ganz schnell noch hinten dran.
Die ersten 10 Folgen sind vorbei und ich freue mich darüber.
Ja, wir haben ja auch keine große Produktionsfirma, denn wir machen alles selber. Wir setzen uns hin, recherchieren, nehmen auf, haben in Technik investiert, wir schneiden selber, wir haben... eine befreundete, ich sag mal, Band, die uns die Sounds geliefert hat. Wir machen alles selber, oder?
Mhm. Hatten einen Freund, der Fotograf ist, der das Foto von uns gemacht hat.
Stimmt.
Ja, vielen Dank an diese Menschen. Hatten eine tolle Freundin, die sich Begriffe überlegt hat für meine Back of Interest.
Ja, wir haben auch generell mit vielen Leuten zu tun, die unsere Folgen hören und uns immer wieder Ratschläge geben und kommentieren und sehr sensibel damit sind und tolle Aussagen darüber machen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch ein bisschen spiegeln würdet, wenn ihr uns folgen würdet, nicht nur auf Instagram, vielleicht auch bei euren Podcast-Dienst, auch uns vielleicht verratet, welche Podcast-Episoden euch am besten gefallen haben.
Ja, also vielen Dank wirklich an alle, die uns zuhören und an unsere Freunde, die uns unterstützen und die uns immer hören. Das freut mich wirklich sehr. Aber jetzt, wo wir quasi, also ja, gut, ich sag mal, du sagst ja immer so Staffel 1. Staffel 2 wird sicherlich viel länger sein, weil wir da viel länger brauchen bis zur Sommerpause. Aber von den ersten 10 Folgen so ein kleines Resümee. Hast du eine Lieblingsfolge?
Also ich weiß, dass viele immer diese Met-Gala-Folge sehr toll fanden. Und das kann ich auch verstehen, weil wir die ja ziemlich schnell und ziemlich, ich sag mal, rotzig aufgenommen haben. Ich mag aber auch, wenn wir sehr in die Tiefe gehen, weil das liebe ich auch. Ich glaube, diese Haute Couture-Folge, die wird super. Die ist etwas länger, ich weiß das auch. Das ist vielleicht auch ein Risiko, was wir hier eingehen.
Nee, ist es nicht. Also vielleicht ja, aber ich finde es gut, dass die länger ist, weil wir sind jetzt ein paar Wochen nicht da mit neuen Folgen. Von daher kann man ruhig sich jetzt mal die Zeit nehmen.
Genau, das finde ich auch.
Also meine ist, also ich habe sehr, sehr viele Folgen gern. Ich habe jetzt auch kein Lieblingskind von meinen 10 Folgen. Aber sehr am Herzen liegt mir natürlich die Met Gala Folge, aber auch, weil wir diese aufgenommen haben, wie wir sie aufgenommen haben. Und ich muss sagen, auch die Special Folge, die wir letzte Woche rausgebracht haben, also die 09, die Vogue World, das ist auch eine Folge, die ich sehr, sehr toll fand, weil wir uns erst kurz vorher an dem Tag überlegt haben, wir machen das jetzt als Folge und die haben wir auch so schnell aufgenommen und so schnell habe ich die dann noch geschnitten und Alex hat die Posts vorbereitet und das hat mir davon schon sehr viel Spaß gemacht. Ich mag diese locker-flocking-Folgen sehr gern, aber ich finde auch, die jetzt war schon sehr informativ, das hat mir auch gefallen. Aber ich mochte auch so die Cruise Collection. Eigentlich mag ich sie alle.
Ich wollte gerade sagen,
ich mag sie alle.
Am Ende magst du
sie. Nein, ich mag sie alle.
Nein, ich mag das auch alles, ja.
Müssen wir ja, mögen. Wenn wir es nicht mögen, dann wäre halt blöd, ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Bitte hört wieder rein, wenn wir mit unserer 11. Folge zurück aus den Sommerferien kommen. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und in der Zeit könnt ihr euch nochmal die anderen 10 Folgen anhören, wenn ihr wollt. Gern.
Genau, und bevor das jetzt in alle mögliche Sinnlosigkeit
sagen
hier erweitert,
sagen wir jetzt tschüss.
Ende.
Gut, Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.